Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben.
Und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgeglaubt, fünfte Staffel. Wir beschäftigen uns mit den richtig großen, gewichtigen Texten der Bibel. Was ist heute dran, Stefan?
Heute sprechen wir über die 10 Gebote und wer sich erinnert, dass wir das letzte Mal über die Arche Noah gesprochen haben, wird jetzt wahrscheinlich die Haare raufen und sagen, meine Güte, ihr lasst ja alles weg, also die ganzen Erzählungen,
ja, Abrahams
Verheißung, dann die ganz berühmte Josefs-Novelle.
Ah ja.
All das lassen wir tatsächlich weg, aber wir geben einen ganz, ganz kurzen Überblick. Also nachdem verschiedene Erzeltern aufgetaucht sind,
Abraham,
die immer fast keine Kinder bekommen konnten und dann doch irgendwie Kinder gekriegt haben und der Stammbaum weiterging, Josef von seinen Brüdern verkauft wurde unter die Ägypter und sich dort aber hochgearbeitet hat, hat sich nicht hochgeschlafen, sondern wirklich hochgearbeitet, das war sein großes Glück, sind die Israeliten jetzt unter ägyptischer Herrschaft, bauen da diese ganzen monumentalen Bauwerke, werden ausgepeitscht, geschlagen, aber sie vermehren sich zu rasch, sollen ausgetilgt werden. Das kann dann aber Gott, der dieses Volk noch zu seinem Volk machen wird, natürlich nicht zulassen. Er beruft den Mose, das ist die Geschichte vom brennenden Dornbusch. Mhm. Mose zögert zunächst, geht dann aber doch zum Pharao. Dann kommt die Geschichte mit den Plagen, bis der Pharao schließlich das Volk ziehen lässt. Sie ziehen durch das Rote Meer, das Gott freundlicherweise aufteilt, während sein Volk durchzieht. Und dann alle Ägypter, die das Volk dann doch verfolgen, weil sie sich's nochmal anders überlegt haben, dort ertrinken lässt.
Genau, eine interessante Rückblendung auf die Flutgeschichte
eigentlich.
Genau, da stimmt. Stürzen die Wasser dann über den ägyptischen Streitmächten wieder zusammen.
Ja, dann gibt's mal was zu essen. Gott füttert das Volk mit Manna, whatever that is.
Ja.
Und jetzt sind die also in der Wüste, kleiner Spoiler, die werden 40 Jahre in der Wüste sein. Und wenn ihr euch erinnert, 40 ist so eine dieser ganz wichtigen Zahlen. 40 ist einfach unglaublich bedeutend. Heißt das immer wenn 40 kommt, ist es unglaublich bedeutend. Später wird Jesus 40 Tage in der Wüste sein. Bestimmt auch eine Art Exodus-Erfahrung, die dort geschieht. Aber mitten in diese Zeit hinein fallen jetzt die 10 Gebote.
Ja.
Und ich glaube, das ist trotzdem wichtig, auch ein bisschen historischen Kontext noch dazu zu geben jetzt, weil wir sprechen jetzt über einen Text, der ja nicht, ich sage jetzt mal, in der Zeit 1400 vor Christus irgendwie abgefasst wurde und die Geschichte erzählt, wie das Volk durch die Wüste gezogen ist, sondern wir haben es hier mit einem Text zu tun, der höchstwahrscheinlich entstanden ist als Israel im Exil war und langsam wusste, oh, es geht dann mal wieder nach Hause für die, die wollen, und die haben sich jetzt eine Identität gegeben, nicht an etwas, das sie sich völlig frei ausgedacht haben, sondern an dieser alten, ganz wichtigen Geschichte vom Auszug aus Ägypten und haben in diese Geschichte hinein all das verwoben, was jetzt für sie wichtig sein wird, wenn sie wieder zu Hause sind.
Ja, ja.
Nämlich Vorschriften, wie soll ein Tempel aussehen, was sind Rituale, die wir vollziehen müssen, welche Feste sind wichtig, welche Reinheitsvorschriften gelten und natürlich ganz besonders diese Textstelle, die wir jetzt hören werden, die 10 Gebote, die das Leben mit Gott und das Zusammenleben unter den Menschen regeln.
Ja, ich muss sagen, ich bin ein bisschen gespannt, um nicht zu sagen, verzagt im Blick auf den heutigen Text oder die heutige Geschichte, weil ich das Gefühl habe, wir haben die Noah- und Sintflut-Geschichte gerade so mit Ach und Krach noch zusammengehalten. Und als wir uns vorhin die ganzen Ereignisse und diese Überlieferungen nochmal vor Augen geführt haben, haben wir gemerkt, das ist jetzt schon eine Geschichte, die ist all over the place. Also das erstreckt sich im Exodus-Buch erstreckt sich das über x Kapitel. Der Mose, der geht auf den Berg und kommt wieder runter und geht wieder hoch und man hat...
Und manchmal muss der auch nur auf den Berg, um zu hören, dass er denen unten sagen soll, dass sie wirklich nicht auf den Berg hochsteigen dürfen, weil das einfach zu gefährlich ist. Da muss er wieder runter an den Priestern sagen, dass sie sich reinigen müssen, aber die dürfen dann trotzdem nicht auf den Berg. Also es ist ein riesen Brimborium, das da drum passiert. Und genau das hat natürlich zu tun mit dieser exilischen Situation. Jetzt soll der Status, die Rolle der verschiedenen Priestergeschlechter, der verschiedenen gesellschaftlichen Rollen dokumentiert werden. Und das alles drückt sich natürlich aus. Wer darf auf den Berg? Wer darf wie nahe ran? Wer gehört zu den 70, die das zuerst hören? Wie läuft das alles, wenn Mose das mitteilt? Welche Rolle hat Aaron, der Priester? All das wird da mitverhandelt. Deswegen wirklich eine Geschichte, die sich zunächst liest, als hätte ein völlig Irrer sie verschnipselt und auf mehrere Kapitel aufgeteilt. Die etwas knappere Form findet sich im Deuteronomium, aber bevor wir uns jetzt zu sehr auf dieser Meta-Ebene verquatschen, lese ich doch einfach mal die 10 Gebote vor, Manu.
Sehr gut.
Die 10 Gebote. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus einem Sklavenhaus. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, du sollst dir kein Gottesbild machen, noch irgendein Abbild von etwas, was oben im Himmel, was unten auf der Erde oder was im Wasser unter der Erde ist. Du sollst dich nicht niederwerfen vor ihnen und ihnen nicht dienen, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Vorfahren heimsucht an den Nachkommen bis in die dritte und vierte Generation bei denen, die mich hassen, der aber Gnade erweist Tausenden bei denen, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Denke an den Sabbattag und halte ihn heilig. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, der 7. Tag aber ist ein Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Da darfst du keinerlei Arbeit tun, weder du selbst noch dein Sohn oder deine Tochter, dein Knecht oder deine Magd noch das Vieh oder der Fremde bei dir in deinen Toren. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, dann ruhte er am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt. Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst auf dem Boden, den der Herr dein Gott dir gibt. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten, du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.
Also das ist der Text der 10 Gebote. Was zuerst mal auffällt, ist, dass sie wahnsinnig unterschiedlich lang sind. Gell? Es gibt einige Gebote, die folgen Schlag auf Schlag. Du sollst nicht stehlen, du sollst nicht töten und so. Und bei anderen folgen dann wirklich verselange Erläuterungen noch. Mindestens ein Gebot ist mit einer Verheißung verknüpft. Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass du lange lebst. Also sehr in der Form.
Verheißung oder Drohung, oder? Könnte auch sein.
Ja.
Also wenn du es nicht tust, lebst du nicht lange.
Genau, zumindest es werden quasi die bei dem Gebot werden die Konsequenzen in Aussicht gestellt und bei anderen einfach nur das nackte Gebot.
Mhm. Ja, und es gibt ja immer wieder Versuche, versuche, also ich meine jetzt wirklich schon seit Jahrhunderten versuche, diese Gebote irgendwie einzuteilen und zu systematisieren. Ja. Man spricht zum Beispiel von zwei Tafeln, also diese kultischen Gesetze eher, die das Zusammenleben zwischen Mensch und Gott regeln, und dann diese Gesetze, die eher profan sind, also das Zusammenleben unter den Menschen regeln sollen. Was schon auffällt, ist, dass diese 10 Gebote, von denen wir manchmal sprechen, als wären es irgendwie Gesetzesverordnungen oder Rechtsvorschriften, eigentlich zunächst mal gar nicht so diese Gestalt haben. Die schauen eher aus, von der Form her, wie so ein Vasallenvertrag. Mhm. Ja, also da gibt's einen König und der hat jetzt einen Vasallen und der schuldet ihm jetzt in gewissen Dingen Gehorsam.
Ja.
Und ganz klassisch wird dieser König vorgestellt, wer er ist, was seine Titel sind und woraus sich quasi sein Rechtsanspruch ableitet.
Genau.
Und genau so geschieht das ja bei den 10 Geboten, ja, oder?
Da gibt's also Vorlagen jetzt aus der antiken Welt auch von solchen Verträgen, die, genau, die diesem Text eigentlich ziemlich ähneln.
Genau. Also ich bin der Herr, dein Gott, der dich herausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Oder das ist quasi die Vorstellung. Also da sagt Gott, wer er ist.
Ja, ja.
Und jetzt taucht ja ein erster, ziemlich langer Teil auf, der einfach mal erklärt, dass die keine anderen Götter neben diesem Gott, der jetzt diesen Rechtsanspruch hat, haben dürfen. Ja, ist ja nicht unbedingt selbstverständlich, oder? Man könnte ja sagen, okay, also diesem Gott schulde ich jenes und diesem Gott schulde ich das. Also das wäre nicht ungewöhnlich.
Ja, ja, ja.
Aber hier ist ganz klar, das ist ein eifersüchtiger Gott, der duldet gar niemanden neben sich.
Das ist ein monotheistisches Statement hier.
Ja. Ja, also nicht ein monotheistisches Statement im Sinne einer theoretischen Reflexion, die jetzt versucht zu sagen, der Monotheismus ist richtig, weil es gibt keine anderen Götter, sondern monotheistisch im Sinne von, ihr habt keine anderen Götter außer mich selbst.
Ja, 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 genau.
Und was schon auffällt, was sehr besonders ist, wenn wir jetzt so im Bereich des Rechts oder der Vorschriften sind, ist, dass Gott selbst dieses Recht spricht und gibt.
Ja.
Das ist eigentlich ungewöhnlich. Normalerweise tun das eher Könige. Könige geben das Recht und Könige sind dann wiederum durch irgendeine Gottheit legitimiert.
Genau, sie beanspruchen göttliche Autorität.
Genau, aber der König setzt das Recht.
Ja, ja, das ist interessant.
Hier setzt Gott das Recht.
Und nach der Geschichte, auch wenn man das nachliest, eben, es ist ein bisschen verstreut über die nächsten Kapitel, aber wenn man das nachliest, dann ist es Gott, der diese Gesetzestafeln beschreibt. Mose empfängt die von Gott und eben er zerschlägt sie dann, da kommen wir noch drauf zu sprechen, und muss sie dann selber nochmal aus Stein hauen. Aber die ersten Tafeln werden von Gott aus Stein gehauen und dann auch von Gott beschrieben.
Genau.
Also das ist so, da ist der ich sage jetzt mal, der göttliche Autoritätsanspruch wird sehr, sehr klar gemacht in dieser Erzählung.
Das scheinen also sehr akzeptierte und wichtige Gebote, Vorschriften und Anweisungen zu sein, diese 10 Gebote. Jetzt mir fällt auf, dass immer wieder Menschen die Idee haben, eigentlich würden ja diese 10 Gebote reichen, um das ganze Zusammenleben der Menschen zu regeln. Ich habe das schon ganz verschieden gehört, also in Facebook-Diskussion, dass jemand schreibt, ja, eigentlich brauchen wir nur die 10 Gebote, all diese anderen Gesetze des Staates und so brauchen wir gar nicht. Oder auch einmal, als ich mit einem Schulleiter gesprochen habe, was er sich denn erhofft vom Religions- und Kulturunterricht, hat er gemeint, naja, ihm seien halt so diese christlichen Werte wichtig, zum Beispiel die 10 Gebote.
Mm. Ja.
Und ich finde jetzt aber, wenn man sich das anschaut, dann sind wir zunächst mal gar nicht die Adressaten dieser 10 Gebote. Das fällt doch sofort auf. Da wird ja das Volk angesprochen, das von Gott in die Wüste herausgeführt wurde aus Ägypten.
Ja.
Also eigentlich die ehemaligen Sklaven, mit denen Gott jetzt eine andere Geschichte schreibt, die jetzt zu seinem Volk werden.
Ja.
Die spricht er an. Und deswegen beziehen sich dann wahrscheinlich auch diese ersten Vorschriften stark darauf, wer dieser Gott für dieses Volk sein will. mhm. und wie dieses Volk sich ihm gegenüber zu verhalten hat.
Ja, ich finde das bemerkenswert, dass am Anfang der 10 Gebote, und das ist jetzt natürlich auch schon wieder eine Deutung, eine christliche oder sogar evangelische Deutung, aber dass am Anfang der 10 Gebote Gott vorgestellt wird als derjenige, der sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat. Also diese paradigmatische Befreiungserfahrung, Gott hat das Schreien seines Volkes gehört, das Leiden seines Volkes gesehen und hat es aus Ägypten, aus der Sklaverei in die Freiheit, ins weite Land geführt. Und dieser Gott, der eben mit seinen Menschen eine Befreiungsgeschichte geschrieben hat, gibt ihnen jetzt diese Gebote auf. Also wenn man das jetzt so christlich deuten möchte, dann könnte man sagen, es ist nicht einfach ein Kleingedrucktes, das Gott seinem Volk jetzt unterjubelt, so quasi, ja, jetzt, wo ihr mit mir unterwegs seid in der Wüste, jetzt sage ich euch noch, was ihr zu tun habt.
Habt doch ein paar Tipps.
Genau, jetzt kommt quasi der Schlag mit dem Gesetzeshammer, sondern es sind Gebote, die gegeben werden unter der Voraussetzung, dass es Menschen sind, die mit Gott diese Befreiungserfahrung gemacht haben, die diesen Gott kennengelernt haben, die seine, man könnte sagen, seine Gnade oder seine Zuwendung erfahren haben. Und dann wird ihnen eben gesagt, wie sie zu leben haben oder wie sie jetzt leben können.
Ja, ich glaube schon auch, wie sie zu leben haben. Mhm. Und der Text muss unheimlich wirkmächtig gewesen sein zur Zeit von Jesus auch, weil ja die Jesus-Story eigentlich auch ganz eng mit diesem Text verknüpft wird. Mhm. Also wir haben das jetzt nicht vorgelesen, oder? Aber das ganze Volk wird ja dann als Priester adressiert. Also ihr seid alle Priester und was müssen die tun? Die müssen sich, bevor sie vor Gott treten können, zunächst mal 3 Tage reinigen und heiligen. Oder? Und es sind natürlich dann genau diese 3 Tage, in denen Jesus quasi gestorben ist. Ja, also er ist gestorben, dann ist er hinabgefahren in das Reich des Todes und am 3. Tage auferstanden. Am 3. Tage tritt er wieder auf. Also diese 3-Zahl scheint da eine wichtige Bedeutung zu haben und verweist vielleicht in einer gewissen Theologie dann auch schon auf so etwas wie eine Heiligung, die da passiert, vielleicht auch auf eine Reinheitsvorstellung, vielleicht sogar irgendwie auf sowas wie ein Sühnopfer oder wie auch immer.
Ja, also es gibt auf jeden Fall spannende Parallelen und auch zur Jesus-Geschichte. Also wenn du jetzt schon da hingegangen bist, also Jesus greift ja diese Überlieferung, diese Exodus-Überlieferung ja auch immer wieder auf und bringt eigentlich das auch anhand des Doppelgebots der Liebe auf den Punkt. Das Doppelgebot der Liebe kommt natürlich auch aus diesen Texten, das hat er ja nicht selber formuliert. Das sind
eigentlich sondern 2 Verse, die er dann zusammenzieht.
Oder? Genau, und er zitiert das dann, aber er sagt, in diesem Doppelgebot der Liebe, also du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit allem, mit ganzer Seele, ganzem Verstand, und du sollst Menschen, den Nächsten lieben wie dich selbst, in diesem Gebot ist das ganze Gesetz und die Propheten enthalten. Das kann man ziemlich zwanglos eben auch mit den 10 Geboten und mit diesen beiden Tafeln oder mit der traditionellen Vorstellung der beiden Tafeln in Verbindung bringen. Also du sollst Gott lieben, das ist die erste Tafel, die das Zusammenleben zu Gott regeln, und du sollst Menschen, den Nächsten lieben wie dich selbst. Mhm. Gleichzeitig ist es aber auch eine Überbietung der 10 Gebote, weil die 10 Gebote ja eigentlich auf weiten Strecken sagen, was man nicht tun soll, und das Liebesgebot sagt eben, was man tun soll. Also das ist ja was anderes und mehr, ob du jetzt Grenzen setzt und sagst, du musst das Eigentum deines Nächsten respektieren, du musst das Lebensrecht deines Nächsten respektieren, oder ob du sagst, innerhalb dieser Grenzen sollst du aber Menschen auch lieben und Gott lieben. Also das ist,
ich glaube, ja. der Sabbat zu halten, das könnte man als positives Gebot verstehen, und auch seine Eltern zu ehren.
Ja.
Ja. Und der Rest ist dann tatsächlich eher, was man meiden soll, was man nicht tun soll. Und darin fällt mir zunächst mal auf, wir haben also die Fremdgötter, die verboten sind. Das ist ganz wichtig für die Beziehung zu diesem eifersüchtigen Gott, der keine anderen Götter neben sich duldet. Es darf keine Bilder geben. Mhm. Und das ist ja in der Tradition wahnsinnig wirkmächtig geworden. Mhm. Oder was heißt das eigentlich? Wie ist das gemeint mit den Bildern?
Dieses Bilderverbot.
Und man kann das natürlich auf zwei Arten verstehen. Oder? Man kann das so verstehen, dass man sich keine Bilder von anderen Göttern anfertigen darf und die anbeten soll. Man könnte es aber auch so verstehen, dass man auch kein Bild von Gott anfertigen darf. Jetzt, ich war zum Beispiel im Urlaub in der Sixtinischen Kapelle in Rom.
Ja.
Und da ist ein wahnsinnig imposantes Bild von Gott drin. Also man kann sagen, Michelangelo mindestens und seine Zeit hat das nicht so verstanden, dass man Gott nicht abbilden darf, sondern tatsächlich, dass man sich keine Götzen basteln soll.
Mhm.
Dingen, die man in der Natur sieht, darf man keine Gottesbilder machen.
Ja, also der Kontext legt ja diese Deutung eigentlich auch nahe, weil dann Mose schlussendlich ja vom Berg herunterkommt und das Volk mit dem goldenen Kalb erwischt. Also das wäre ja dann eine Erzählung.
Schon habt ihr es gebrochen.
Genau, oder? Jetzt quasi das erste und Gebot und auch das Bilderverbot wurde bereits gebrochen, währenddem Mose es empfangen hat.
Ja, also. Genau. Ja, und es scheint sehr viel Gewicht darauf zu liegen, diesem Gott zu entsprechen und ihn würdig zu behandeln. Zum Beispiel seinen Namen soll man heilig halten.
Ja.
Ja, also was heißt das, seinen Namen heilig halten? Ich finde immer, dass mir sofort Dinge einfallen in der Gegenwart, die ich jetzt mit Bilderverbot oder die Heiligung seines Namens irgendwie in Verbindung bringen kann, die mir sinnvoll erscheinen. Ich habe aber Mühe, mir so dieses Autoritative vorzustellen. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also zum Beispiel das Bilderverbot finde ich dann toll, wenn man sagt, ja, du darfst Gott nicht auf ein Bild festlegen. Also wenn das jetzt Gott betrifft, sondern du musst verschiedene, bewegliche Gottesbilder haben. Man darf ihn nicht in den eigenen Vorstellungen gefangen nehmen, vielleicht so.
Ach so, ja.
Oder den Namen heilig halten. Wäre jetzt für mich zum Beispiel, nein, man darf keinen Krieg führen im Namen Gottes.
Mhm.
Oder man darf nicht Gewalt oder die Todesstrafe oder was auch immer quasi im Namen Gottes rechtfertigen oder begründen.
Mhm.
Aber ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, dass es eigentlich nicht so gemeint ist hier.
Ah,
ich glaube,
wieso
tatsächlich,
denkst du?
Ja, ich glaube, eigentlich geht es wirklich darum, dass Gott einen Exklusivitätsanspruch auf den Menschen hat und von ihm erwartet, würdevoll behandelt zu werden.
Mhm. Ja, aber das ist für mich ja verbunden mit den Beispielen, die du jetzt gerade genannt hast. Und ich finde das auch sehr viel stimmiger, das so zu lesen, als jetzt als ein grundsätzliches Verbot von Kraftausdrücken oder so. Also ich kenne, das wird ja dann gerne wiedergegeben mit, du sollst nicht fluchen.
Mhm.
Und ich kenne das ja so ein bisschen aus der konservativ-christlichen Szene, in der man dann versucht, unter Berufung auf dieses Gebot, also es gibt auch sonst gute Gründe, Fluchwörter zu vermeiden, aber unter Berufung auf dieses Gebot quasi dann das Fluchen zu unterbinden. Und das ist ja, also bei den amerikanischen Evangelikalen ist das ja unglaublich,
okay.
Also ad absurdum, dass wenn da einer Fuck sagt, dann kann er sich von der Gemeinde verabschieden, dann ist vorbei, also auch Shit oder irgendwie sowas, und das wird alles begründet mit diesem Fluchverbot, ja.
Ach so.
Und ich finde das sehr viel stimmiger, wie du das jetzt hergeleitet hast, nämlich zu sagen, dass man Gottes Namen nicht in Anspruch nimmt, zum Beispiel für um seine eigenen Zwecke durchzusetzen oder um sich dem anderen gegenüber durchzusetzen, dass man nicht Gottes Namen verwendet, funktionalisiert, instrumentalisiert zu seinen eigenen Zwecken.
Ja.
Das finde ich sehr viel stimmiger.
Also für mich natürlich auch, deswegen mache ich das so. Aber jetzt der Text selbst gibt das erstmal nicht her, oder? Der sagt, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht.
Mhm.
Oder auch beim Gebot, das wir vorher hatten, also fremde Götter zu verehren, da wird nicht irgendwie gesagt, weil es ist nämlich schlecht, wenn du dein Leben irgendwie an eine Illusion hängst oder so, sondern es wird wirklich gesagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott und ich räche das Ganze über Generationen hinweg, wenn ihr das tut. Ja. Das ist ein sehr, sehr krasses Gottesbild, wo ich sagen würde, also da wünsche ich mir jetzt nicht, dass meine Kinder an einen solchen Gott glauben oder irgendwer überhaupt an so einen Gott glaubt. Und ich habe schon auch das Gefühl, dass unsere Art, jetzt diese ersten Gebote zu lesen, ganz stark abhängig ist von einer Hermeneutik, also von einer Art, das zu deuten, die man durch das rabbinische Judentum und auch durch Jesus, der selbst wahrscheinlich irgendwie auch in dieser Tradition steht, gelernt hat, oder? Also Jesus, der zum Beispiel also sagt zum Sabbatgebot, hey, der Sabbat, der wurde für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Das ist ja man kann jetzt schon sagen, ja, der widerspricht hier überhaupt nicht den 10 Geboten, aber jetzt in den 10 Geboten gibt es eine mega Litanei, die nochmal die ganze Schöpfung aufzählt und dieses Sabbatgebot damit begründet, denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist, dann aber ruhte er am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn geheiligt.
Ja.
Oder? Und da muss man jetzt schon sagen, das ist eine Umkehr der Perspektive auf diese Gebote, nämlich was dient dem Menschen und nicht wie kann der Mensch dem Gebot dienen.
Ja, also ich sehe das auch, ich würde aber auch hier sagen, es schließt sich nicht unbedingt aus, weil es ist ja schon bemerkenswert, dass eben dem Menschen aufgetragen wird, diesen 7. Tag der Ruhe zu nehmen, auch für die Knechte, die Mägde, das Vieh, also so dieser Aspekt der des zur Ruhe kommens, der Erholung, des Kraftschöpfens und so, dass man das dann deutet oder dass Jesus das deutet als ein Gebot, das dem Menschen dienen soll, ist jetzt nicht total weit hergeholt. Und ich finde das aber auch jetzt so oder so, finde ich, das ist ein Zugriff auf die Texte, den ich nachvollziehen möchte. Mhm. Also ich würde auch versuchen, natürlich auch diesen Text christlich zu lesen und zu sagen, da sogar unter Berufung auf die Art und Weise, wie Jesus mit den Geboten umgegangen ist, zu sagen, das sollen lebensdienliche, lebensförderliche Weisungen sein und nicht irgendwelche Regeln, um einen missgünstigen Gott gnädig zu stimmen oder wie auch immer. Ja. Also das wäre schon eine wichtige Interpretationshilfe jetzt für diese Gesetze.
Oder ich glaube halt, es gibt so Gesetze, mit denen haben wir automatisch wenig Mühe. Und man merkt das schon in den 10 Geboten selbst. Die werden nämlich nicht mal begründet.
Ja.
Also du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen und du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen Nächsten. Das alles muss überhaupt nicht begründet werden. Das wird einfach so hingestellt.
Ja.
Während zum Beispiel das Sabbatgebot mega ausführlich erklärt wird. Oder eben auch das Fremdgötterverbot oder das Bilderverbot oder die Heiligung des Namens. Das wird alles begründet und quasi mit Sanktionen auch belegt. Also wenn du das nicht tust, dann, oder?
Ja.
Und die Eltern zu ehren, ist da irgendwie so auf einer, wie soll ich sagen, das ist so wie am Kippen zwischen beiden. Mhm. Ja, also du sollst Vater und Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das Gott der Herr dir gibt, heißt es, glaube ich, oder?
Ja.
Auf dem Boden, den der Herr dein Gott dir gibt, ja. Das ist irgendwie eine Begründung. Aber ich habe mir auch schon mal überlegt, ist das nicht vielleicht ganz praktisch gemeint? Also jetzt so in einem Gesellschaftssystem ohne Altersvorsorge, ohne Sozialversicherungen, ist das vielleicht einfach mega wichtig, dass du diesen Generationenzusammenhalt in der Familie hast.
Ja, ja.
Ja? Also wenn du das nicht hast, dann hast du halt irgendwann keine Kinder, die für dich sorgen, oder? Und wenn die aber nicht für ihre Eltern sorgen, werden vielleicht ihre Kinder gar nie lernen, dass es wichtig war. Also vielleicht ist es auch total pragmatisch.
Also ich glaube, es hat auf jeden Fall eine pragmatische Plausibilität, dieses Gebot, auch wenn natürlich die Ehre den Eltern gegenüber auch sehr stark theologisch gefühlt war. Also man hat Gott geehrt, indem man seine Eltern ehrte. Das war schon, würde ich jetzt sagen, soweit ich das verstanden habe, im damaligen Verständnis war das noch sehr viel stärker verankert. Das war ja auch nicht eine individualistische Frömmigkeit, die da gepflegt wurde, so quasi ich und mein Gott, wir sind da zusammen unterwegs, was geben mich meine Eltern an, sondern der Glaube und die Gottesbeziehung und alles wurde vermittelt über die Eltern, wurde geteilt in der eigenen Sippe und so weiter. Also das ist schon die Verweigerung der Ehre den Eltern gegenüber war ein Vergehen gegen Gott selber auch und gegen den Glauben und alles, was wichtig und heilig ist.
Okay. Ja. Aber was ich ganz spannend finde und worauf ich schon noch mal hinaus möchte, ist diese Schlussstelle. Dort heißt es, also da geht es jetzt quasi um das, was man so klassisch Neid nennt oder Begehren, was einem anderen gehört. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren, du sollst nicht die Frau deines Nächsten begehren oder seinen Knecht oder seine Magd oder sein Rind oder seinen Esel oder irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Mhm. Und da fallen mir halt schon zwei Dinge auf. Erstens, wie die Frau irgendwie so unter den Hausstand, so neben Esel und Rindviech gerechnet.
Ja, gehört und, zum Besitz, ja.
Das andere ist auch, sie wird wahrscheinlich durch die 10 Gebote gar nicht adressiert. Also ich glaube, die 10 Gebote richten sich an Männer. Mhm. Weil es steht ja nicht, dein Mann oder deine Frau nicht begehren oder so, oder? Sondern es richtet sich ganz offensichtlich an Männer, die Häuser haben, die Tiere haben, die Frauen haben. Und die Frau scheint da irgendwie ein Stück Besitz zu sein, halt wie ein Haus oder ein Esel.
Ja, also ich denke auch, die primären Adressaten, muss man ganz nüchtern sagen, in einer patriarchalischen Gesellschaft, das waren ganz sicher Männer, Stammhalter, Sippen, Oberhäupter und so. Auch wenn natürlich dann in den Ausführungen, in den Einzelnen, es kommen ja dann kapitelweise Ausführungen auch des Gesetzes, der Gebote und so. Da sind ja dann, wird zum Beispiel die Frage des Ehebruchs der Frau, wird dann schon auch mit geregelt. Die Frauen werden dann ja sogar härter bestraft für Vergehen gegen die Ehe und so weiter. Also das.
Da gibt es ja dann eine Riesenkasuistik, oder? Ja,
genau. Also
wenn das vor den Stadtmauern ist, so dass man sie nicht hätte schreien hören, dann kann sie auch freigesprochen werden, wenn es aber innerhalb der Stadt und so weiter.
Ja.
Aber trotzdem scheint hier irgendwie ein Bild durch, dass die Frau zum Besitz des Mannes gehört. Mhm.
Ja.
Und was ich da halt schon nochmal besonders finde, ist diese Idee, dass Begehren selbst schon falsch ist. Mhm. Also ich würde sagen, wenn dir meine Frau wahnsinnig gut gefällt und du findest die toll, dann ist es ja noch nicht schlimm. Aber hier ist schon das Begehren, also dieses danach trachten vielleicht.
Ja, auch haben wollen.
Auch haben wollen, ja. Oder? Wird eigentlich verurteilt, wenn man so will. Und ich glaube, das ist schon was, was wir uns vielleicht gerade in der heutigen Zeit nochmal neu aneignen sollten. Also dieses Motiv, ich will haben, was der andere hat. Mhm. Also dieses, man spricht ja auch von einem mimetischen Begehren, oder? Also das haben zu wollen, was dem anderen gehört.
Ja, also ich finde es interessant, dass du darauf jetzt abhebst, weil ich glaube, das ist tatsächlich das einzige der 10 Gebote, dass sich nicht auf Tat Sünden oder auf Tatvergehen konzentriert, sondern das eigentlich tiefer geht und die Motivlage abcheckt oder ins Herz schaut und sagt, du solltest eben diesen Begehrlichkeiten, diesem Neid, dieser Eifersucht, diesem auch haben wollen, keinen Raum geben in deinem Herzen. Das ist interessant, wird von Jesus ja auch aufgegriffen dann. Ja. Und das ist spannend, weil es das ist jetzt eines der Gebote, das sich eigentlich nicht via Rechtsstaat oder so durchsetzen lässt. Also bei den anderen könnte man ja sagen, ja gut, Gott hat quasi für sein Volk einfach sicherstellen wollen, dass die miteinander zurechtkommen, dass da nicht Anarchie und das Recht des Stärkeren durchbricht. Deshalb hat er diese Regeln gesetzt. Und im letzten Gebot wird das wie ein Stück weit tiefer geholt und auch in einer Art und Weise ausgedrückt, die sich dann über Beobachtung und Kontrolle und Bestrafung eigentlich nicht mehr regeln lässt.
Ja, weil es letztendlich um eine Gesinnung geht. Exakt. Dabei, oder?
Ja.
Ja, also vorher haben wir Facts, die festgestellt werden können, jetzt geht es um eine Gesinnung. Und ich betone das natürlich so, weil Jesus selbst in der Bergpredigt ja dann ausführt, dass er sagt, hey, schon wenn du sie nur anschaust, hast du Ehebruch begangen.
Oder? Ja, ja, ja.
Also den Alten ist gesagt, ihr sollt nicht Ehe brechen. Ich sage euch, schon wenn du sie nur anschaust, gemeint ist natürlich begehrlich anschaust, ja. Dann hast du Ehe gebrochen. Das ist ja zunächst mal eine ganz krasse Radikalisierung, ja, dessen, was wir hier als Gebot haben, oder? Also nachdem wir jetzt quasi diesen soften, netten Jesus hatten, der sagt, ja, hey, der Sabbat ist für euch da und nicht ihr für den Sabbat, gibt's aber diese ganz krasse Radikalität auf der anderen Seite.
Ja.
Wie gehst du damit um?
Ja. Also dass er also, eigentlich alle, Jesus holt eigentlich alle Gebote auf diesen fundamentalen, ja, Gesinnungs Ebene herunter, ja, auch Ehebruch und auch Morden und so. Wenn ich denke, du bist ein Idiot, dann bin ich da eigentlich schon auf dünnem Eis. Also er holt alles auf das runter. Und es gibt ja auch viele, die dann gesagt haben, an dieser Vorgabe kann man eigentlich nur scheitern.
Genau,
ja.
Also das quasi die Idee oder die Ideologie hinter der Bergpredigt gar nicht lebbar ist.
Ja, ja.
Das war natürlich jetzt nicht zuletzt gerade bei den Protestanten ziemlich beliebt, weil die dann sagen konnten, naja, Jesus versucht damit nur zu zeigen, dass wir das Gesetz eh nicht halten können,
ja, ja,
und uns nicht darauf verlassen dürfen. Und deswegen, schau mal bei Paulus, Römerbrief, so geht das mit der Rechtfertigung.
Genau.
Mir ist es zu billig. Ich glaube das nicht. Mhm. Ich glaube das nicht, sondern ich glaube, dass eine tiefe Weisheit in diesen 10 Geboten steckt, die zunächst auf einer Beziehungsebene etwas regeln, mhm, zwischen Gott und Mensch. Also,
ja,
welchen Anspruch habe ich als Gott über dich und dein Leben?
Mhm.
Dann haben wir Dinge, die erklärungsbedürftig sind. Ich würde das so kulturelle Vorschriften nennen. Schau mal, also wenn wir geklärt haben, wie wir zueinander stehen, dann so ist die Art, wie wir zusammenleben wollen. Ich meine jetzt damit den Sabbat und die Eltern zu ehren. Ja, das sind Dinge, da werden Gründe genannt, warum man das tun soll.
Mhm.
Dann kommen die Selbstverständlichkeiten, Mord, Ehebruch, Diebstahl und falsches Zeugnis. Das sind so die Dinge, die du brauchst, damit eine Gesellschaft überhaupt einigermaßen funktioniert.
Da ist das Zerstörungspotenzial beim Zuwiderhandeln offensichtlich.
Ja, genau. Also du kannst auch kein Recht mehr haben, wenn du lauter falsche Zeugen hast, oder? Das ist einfach blöd. Ja. Und jetzt reicht das aber noch nicht, sondern es kommt eine ganz andere Ebene nochmal rein, nämlich das Begehren.
Mhm.
Und man könnte ja sagen, hey, wenn dieses Begehren nicht da wäre und nicht falsch wäre, dann würde ja kein falsches Zeugnis nötig werden. Dann würde kein Diebstahl passieren, dann würde kein Ehebruch passieren und auch kein Mord.
Mhm.
Das ist ja letztendlich immer die Motivlage, dass da ein Begehren ist, das sich irgendwie ausdrücken will und auch Grenzen überschreitet.
Ja, ja, ja.
Ich glaube aber, dass das nicht einfach nur eine Zusammenfassung ist, sondern eine Anweisung, an sich selbst zu arbeiten.
Mhm.
Also nicht nur jetzt quasi den Buchstaben zu befolgen, sondern selbst wirklich zu einem Menschen zu werden, der nicht das haben muss, was der andere hat.
Ja, ja. Das finde ich sehr schön. Also dieser Gedanke, dass am Schluss der 10 Gebote eigentlich nochmal ein tieferer Weg gewiesen wird, wie man nicht nur bestimmte Regeln nicht übertritt, sondern wie man so an sich arbeitet oder mit Gott unterwegs ist, dass das Bedürfnis, diese Regeln zu übertreten, nicht mehr aufkommt oder nicht mehr den Sieg davon trägt.
Ja, genau. Und da finde ich halt dann in diesem Kontext verstehe ich dann auch diese krassen Jesus-Worte, oder?
Also ja.
Wenn du der Frau deines Nächsten nachschaust, dann reiß dir lieber die Augen aus, als dass du in der Hölle brätst und so.
Mhm.
Das ist einerseits ja alles viel zu krass und geht mir viel zu weit.
Ja.
Auf der anderen Seite glaube ich, dass er damit auch ausdrücken will, Mir geht es nicht darum, was du tun oder lassen kannst. Das ist nicht das Primäre, sondern mir geht es darum, was dich bewegt, wo du dich hingezogen fühlst, was für ein Mensch du bist letztendlich. Mhm. Und du bist nicht nur das, was du tust oder lässt, sondern du bist das, was du begehrst.
Ja.
Und dieses Begehren auf etwas zu richten, scheint mir wie das Deutungsangebot von Jesus zu sein, diese 10 Gebote so zu halten, dass ich selbst mich wirklich ganz damit identifiziere. Mhm. Deswegen würde ich dann immer sagen, nein, der setzt die überhaupt nicht außer Kraft und die sind ihm überhaupt nicht wurscht, sondern er fragt sich, wie quasi diese Gebote, die für uns Menschen gegeben sind, von uns Menschen so aufgenommen werden können, dass wir nicht nur ihnen entsprechen, sondern uns ihnen entsprechend bilden.
Mhm.
Ja. Also dass wir quasi zu Menschen der Tora werden und nicht nur Menschen, die die Tora halten.
Mhm. Mhm. Ja, also ich finde das super spannend. Ich habe halt dann immer die Frage im Hinterkopf, und da könnte man dann vielleicht den Bogen auch wieder zurückspannen, die Frage, ja, aber woher kommt denn jetzt diese Kraft oder dieser Wille, an sich zu arbeiten? Oder woher kommt denn jetzt die Fähigkeit oder Möglichkeit, Dinge nicht mehr zu wollen und so weiter? Und dann würde ich gerne eigentlich, oder ich kann mir das nur so zurechtlegen, würde ich gerne den Bogen zum Anfang zurückspannen und sagen, letztlich hängt das dann doch wieder an dieser Gotteserfahrung, die Israel mit dem Befreier aus Ägypten gemacht hat und die Menschen auch mit dem Gott machen können, der sich ihnen zuwendet und der ihnen eine unbedingte, jetzt neutestamentlich geframed, eine unbedingte Liebe und Gnade zukommen lässt, die irgendwo, ich sage jetzt mal, die in uns etwas wecken kann, das vielleicht so vorher nicht da gewesen ist. Weil man kann ja daran auch verzweifeln und sagen, ja natürlich, ich möchte ja an mir arbeiten, ich möchte das ja nicht wollen. Ich finde ja diese ganze Eifersuchtsgeschichte und diese Neidgefühle und alles, ich finde das ja auch wahnsinnig anstrengend und das macht doch auch irgendetwas kaputt. Ich bin ja nicht mehr zufrieden mit meinem Leben, weil ich die ganze Zeit auf Facebook sehe, wie viel Spaß und wie viel...
Das ist aber eher auf Instagram der Spaß.
Ja,
auf Facebook siehst du eher, wie wütend alle auf
einmal sind. Ja, genau. Oder was die alle essen dürfen. Ja, genau. Aber was auch immer. Dass ich sagen kann, ich leide ja auch darunter, aber ich komme nicht aus mir heraus. Ich kann nicht über meinen Schatten springen. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Und da müsste man jetzt vielleicht auch nochmal einen Schritt weitergehen. Weil ich glaube tatsächlich, die Geschichte, diese Exodus-Geschichte, wo die 10 Gebote offenbart werden, das ist zunächst mal gar keine liebliche Geschichte. Da ist Gott wirklich schrecklich. Also der erschreckt das Volk.
Ja.
Das Volk erschrickt. Und das Volk muss sich irgendwie in Form bringen, damit sie das überhaupt aushalten können, was da passiert.
Ja, ja. Also das ganze Setup, muss man auch sagen, wenn du das mal nachliest, da ist crazy, wie klar, oder? Quasi jetzt Gott kommt auf diesen Berg und die ganzen beteiligten Menschen sind eigentlich in Todesgefahr. Also ja, das ist quasi, die überleben das gerade knapp.
Also man denkt da wahrscheinlich am besten irgendwie an so eine Vulkangottheit und es poltert und es raucht und es ist überhaupt nicht jetzt irgendwie ein sich liebevoll zuwendender Gott, der tröstet oder sowas.
Ja.
Aber was doch jetzt in der Religionsgeschichte passiert, und deswegen sage ich immer, wir müssen die Religionsgeschichte selbst auch nochmals Offenbarungsgeschichte verstehen. Also diese Gedankengeschichte meine ich, nicht das, was passiert, sondern das, was Menschen mit diesen Vorgaben machen konnten.
Ja.
Die müssen wir nochmals Offenbarung verstehen. Dann kommen wir doch am Schluss an einem Punkt raus, wo wir eigentlich eine Verbindung haben von dieser Noah-Geschichte. Ich weiß, Mensch, dass du schlecht bist, dass du immer wieder Fehler machen wirst. Und es geht mir um dein Herz, es ist mir nicht egal, was du tust. Und du wirst darin auch wieder scheitern.
Mhm.
Aber dieses Scheitern selbst noch einmal aufgehoben sehen und immer wieder dieses den Menschen aufrichten und diese motivierende Kraft, es doch zu versuchen, es doch zu probieren.
Ja.
Das, glaube ich, ist tatsächlich eine Entwicklung durch die ganze Geschichte, also die jüdische Geschichte, durch die christliche Geschichte, auch parallel, also nicht als Ablösung hindurch, die uns wahrscheinlich bis heute prägt und dann diese Offenbarung jetzt am Sinai so verstehen lässt.
Mhm. Ja, und es ist ein Stück weit ein Reframing, das man dann vornimmt. Also auch ein jetzt für uns auch ein christliches Reframing, das sich natürlich auf Jesus auch berufen kann, der selber auch diese Traditionen und Überlieferungen und diese Gebote hoch wertgeschätzt hat und dann aber in einen neuen Zusammenhang setzt auch, als derjenige, der quasi die Zuwendung Gottes zum Menschen selber verkörpert. Also der jetzt deutlich macht, dieser Gott, der kommt uns nahe und der wendet sich uns zu.
Mhm. Ja. Ich glaube halt, das, was Jesus so genial gemacht hat, ist, er hat ein positives Bild fürs Ganze entwickelt. Mhm. Also der ist halt nicht irgendwie an diesem Punkt geblieben von du sollst nicht, du darfst nicht, es wäre gut, wenn, sondern der hat eine Vision entwickelt vom Reich Gottes.
Ja.
Und diese Vision, die soll so attraktiv sein, die soll ein Begehren selbst wieder auslösen, das größer ist als die Begehrlichkeiten, die wir sonst haben können. Mhm. Und darum kann dann Paulus auch sagen, es ist leicht, das Gesetz zu halten. Mhm. Weil er gar nicht meint, es ist leicht, all diese Vorschriften einzuhalten. Das ist gar nicht der Punkt. Sondern in der Freude auf dieses Reich Gottes, das Gott mit uns zusammen umsetzen will, sind die anderen Begehren wie zweitrangig.
Ja, ja.
Und ich stelle mir das ein bisschen so vor, wie du fasst dir ein großes Ziel für das kommende Jahr. Du willst zum Beispiel dein Buch fertig schreiben. Und plötzlich ist es nicht mehr schwierig, auf Netflix zu verzichten. Wenn du dich jetzt aber hinsetzt und sagst, ich will weniger Netflix-Serien schauen, dann wirst du garantiert scheitern oder unglücklich werden. Aber wenn du quasi die positive Vision hast, ich will ein Buch schreiben, dann kommt das andere wie von selbst.
Ja, ja, ja.
Und deswegen finde ich das so klug, dass diese 10 Gebote mit einer Gesinnungsethik aufhören, weil uns eigentlich genau dort dann das Reich Gottes berühren kann und in diese Gebote hineinnehmen kann, so dass sie zu Side-Effects werden von etwas, das wir anstreben und nicht als Ziele an und für sich.
Mhm. Ja, das ist jetzt aber ein sehr, sehr starkes Schlusswort, würde ich sagen. Uns interessiert aber natürlich, was du davon denkst, wie du auch den 10 Geboten bisher begegnet bist, wo dir das über den Weg gelaufen ist und wo du die Stärken, die Chancen darin siehst, wo du auch Mühe hast. Schreib uns das, komm mit uns ins Gespräch. Auf den sozialen Medien kannst du uns erreichen. Du findest auch alle Angaben zu uns, auch E-Mail-Möglichkeit auf reflab.ch. Und dann wünschen wir euch eine super Woche. Nächste Woche hören wir uns wieder und dann wird es um die legendäre Geschichte von David gehen. Wir haben uns immer noch nicht festgelegt.
Also, vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Wir sind so am Schwanken zwischen David und Goliath. Das wäre Team Manu. Oder David und Bathsheba. Das wäre Team Stefan. Und wir bieten jetzt auch noch die dritte Variante. Das wäre beides miteinander zu verknüpfen. Wissen wir aber nicht, ob wir das gut hinkriegen. Vielleicht magst du uns ja in die Kommentare schreiben, ob du A, David und Goliath, B, David und Bathsheba oder C, so eine Mischung aus allem, die uns unheimlich viel Arbeit machen wird, wünschst. auf jeden Fall, bis dahin eine gute Woche. Wir freuen uns, von dir zu hören und zu lesen. Mach's gut. Tschüss.
Ciao, tschüss zusammen.